Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und ich freue mich total, dass du heute wieder eine Folge dir anhören möchtest. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist der Auftakt zu einer Reihe aus Beiträgen, die sich irgendwo alle mit dem Frausein und Arztsein beschäftigen. Und ich freue mich wirklich sehr und bin ehrlich gesagt noch total sprachlos, weil ich gerade das Interview mit Mandy Mangler geführt habe, Chefärztin, Mutter, Podcasterin und einfach eine wahnsinnig inspirierende Frau. Sie hat sich die Zeit genommen und mit mir ein Gespräch geführt, das ihr jetzt gleich im Anschluss hören werdet, in dem es ja um die verschiedenen Rollen in der Gesellschaft im Frausein sozusagen geht, in dem es darum geht, diese Rollen auszufüllen, um Diskriminierung, um die Definition vom Feminismus, um ja Hürden und Probleme im Klinikalltag. Und ja, also wir haben eigentlich einen Rundumschlag gemacht durch alles irgendwo, was zu dem Thema wichtig ist. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, ihr nehmt was mit. Ihr findet euch wieder in den Themen, in den Beispielen und geht euren Weg mutig. Mutig, wie Mandy das tut. Mutig, wie ich es auch tue. Mutig, wie wir alle unseren Weg gehen können für mehr Gleichberechtigung im Klinikalltag. Und diese Podcast-Folge ist jetzt der Beginn dahin. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte ich dich, nimm dir diese 2-3 Minuten und klick bei Spotify kurz auf die 5-Sterne-Bewertung oder schreib bei iTunes auch gerne 1-2 Sätze. Ich freue mich total darüber und letzten Endes wird der Podcast so besser ausgespielt, je mehr Bewertungen es gibt. Und ja, das wäre meine kleine Bitte an dich, wenn du schon den einen oder anderen Aha-Moment hattest oder dich wirklich abgeholt gefühlt hast und der Podcast dir Mehrwert gibt, dann lass mir eine Bewertung da, lass dem Podcast eine Bewertung da und gib mir ein bisschen Unterstützung zurück. Und jetzt würde ich sagen, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wirklich sehr, diese Reihe jetzt beginnen zu dürfen mit Mandy Mangler. Ganz viel Spaß.
Hallo.
Herzlich willkommen im Podcast und an der Stelle nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch die Zeit nimmst und mit mir dieses Interview führst für ja, eigentlich alle, die zuhören, für mich, für alle, die den Podcast noch hören werden. Ich glaube, das wird ziemlich cool und ich bin ein bisschen aufgeregt.
Oh. Bisschen. Ja, danke. Ich freue mich auch.
Ja. Genau, bevor wir richtig loslegen, vielleicht gibt es tatsächlich noch Kollegen, Kolleginnen, die dich nicht kennen. Magst du uns sagen, wer du bist?
Ja, ich bin Mandy Mangler und ich bin Gynäkologin und Chefärztin in Berlin an 2 Vivantes-Kliniken und genau, und bin eigentlich gynäkologische Onkologin, also beschäftige mich sehr mit operativer Krebstherapie und es macht sehr viel Spaß, aber auch andere Bereiche der Gynäkologie, also meines Faches, machen sehr viel Spaß. Es ist ein sehr schönes Fach. Ich bin sehr gerne Gynäkologin.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch Gynäkologin und ich liebe auch die Gyn-Onko von daher.
Ja, so haben wir was gemeinsam.
Ja, ich habe gelesen, du bist Chefärztin, gut hast du auch gesagt, du hast einen Podcast, den Gyncast-Podcast, auch einfach ein wahnsinnig cooles Projekt, wenn man es Projekt nennen kann, ich glaube, es ist mehr als das. Und du bist Mutter und Frau. Also das sind jetzt ja schon mal 4 Rollen und du bist schon so viel weiter als viele der Zuhörer, Zuhörerinnen. Wie war das, als du Anfang 20 warst, gerade ein Studium gestartet bist? Wusstest du damals schon, wo das alles für dich hingeht oder wie dein Leben sein soll? Weil das, finde ich, ist ja auch schon super spannend, einfach zu schauen, was hat man für eine Idee, wenn man in den Beruf geht, wenn man ins Studium geht.
Ja, mit Anfang 20 war ich so voll begeistert, dass ich jetzt studiere und es war alles so super spannend und ich war wirklich, ich dachte mir so, wow, wie kann das alles so spannend sein, das ist ja unfassbar und so war ich, habe mir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was jetzt, wo ich hin will oder was mal aus mir werden soll. Ich wusste auch lange nicht, was ich werden will. Ich dachte immer, ich werde Chirurgin, also ich dachte immer, das ist was, also ich wusste, ich will operieren, das wusste ich so. Operieren fand ich irgendwie plausibel und es hat mir immer Spaß gemacht. Und irgendwann dann während des Studiums ist mir klar geworden, ich bin Gynäkologin. Also es war so mehr so, dass ich dachte, ja klar, ich bin halt Gynäkologin, ist ja klar, ne? Also es passt halt am besten zu mir. Und da war ich dann sehr glücklich, dass mir das klar geworden ist. Ja. Dass ich nicht aus Versehen Chirurgin geworden bin. Nichts gegen Chirurgin. Chirurgie ist auch ein schönes Fach. Aber passt nicht ganz so perfekt zu mir wie Gynäkologie.
Vielleicht an der Stelle, weil ich gerade auch zu dem Thema ein bisschen was gemacht habe. Woran hast du das genau ausgemacht, dass Gynäkologie für dich besser passt?
Das war mehr so ein Bauchgefühl. Also ich glaube, dass jede Ärztin vielleicht mal die Grundsatzentscheidung, oder für mich war es so eine Grundsatzentscheidung, bin ich jetzt Internistin oder Chirurgin, also oder chirurgisch tätig, ne? Also bin ich mehr so, so das war für mich eine Grundsatzentscheidung, dass ich also jemand bin, der operativ tätig ist, mehr. Und in Internistinnen, das glaube ich, das war zu komplex für mich und meine, also ich kann irgendwie, das passt dann nicht so gut zu mir. Und dann, ja, das war dann so, ich merkte irgendwie, Gynäkologie ist mehr als nur die reine Medizin. Also ich glaube, es gibt in der Medizin Fächer, die sind medizinischer als die Gynäkologie. Und die Gynäkologie, die ist nicht nur medizinisch, sondern sie ist auch gesellschaftspolitisch, sie ist hochgradig politisch und das hat so viele tolle Facetten. Ja, es gibt Hormontherapien, es gibt jüngere Patientinnen, dann geht die Geburt und Reproduktionsmedizin, Onkologie und so weiter. Also es gibt so unglaublich viele Aspekte des Daseins der Frau, sodass das, ja, das fand ich alles so wahnsinnig spannend und so passend zu mir, zu meiner Person. Und dann, ja, war das irgendwie so zwangsläufig.
War das so? Okay. Und wie kam das dann, dass du am Ende Chefärztin geworden bist? War das so ein Stufenprozess oder war das für dich von Anfang an klar, mir reicht das nicht, in einer Praxis zu arbeiten, mir reicht das nicht? Also, und reichen klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil
Ja.
Praxistätigkeit kann ja auch wahnsinnig erfüllend sein für sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Aber wieso war es jetzt genau die Position der Chefärztin?
Ja, also ich glaube letztendlich, egal was wir tun, wir sind ja immer irgendwie die Chefin von irgendwas, die Chefin, keine Ahnung, der Familie, der Praxis, der Klinik, irgendwas. Und so das auch wiederum, das habe ich jetzt nicht so geplant. Das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe nach dem Studium so, und jetzt werde ich Chefärztin und jetzt verfolge ich dieses Ziel stringent. Sondern ich habe einfach auf dem Weg gemerkt, dass ich zum einen gerne gestalte und gerne ja dem Ganzen einen Impuls gebe oder dass ich eine Vision auch von Frauenheilkunde habe, also so eine Vorstellung, wie Frauenheilkunde besser wäre oder gut ist, so eine Idee. Und ich habe dann auf dem Weg gemerkt, dass diese Idee noch nicht in der Form da ist, in den Kliniken, denen ich begegnet bin oder wo ich gearbeitet habe. Und dann mir gedacht, na, ich möchte das aber umsetzen. Und dann war das so ein auch wiederum ein zwangsläufiger Prozess, dass ich da immer da dachte, okay, guck mal, wir können es doch so und so machen. Und vielleicht ist das dann für uns alle bereichernder aus der Perspektive der Patientin, aus unserer Perspektive und so weiter. Und so war das auch wiederum so ein bisschen so der Wunsch zu gestalten und der Wunsch eben auch Dinge mitzubestimmen und dann Verantwortung zu übernehmen. Ja, so.
Ja, gut. Also schrittweise. Und gab es da auch schon konkrete Ideen Anfang 20 für das Leben? Also, weil letzten Endes finde ich das ja ganz schwierig, weil alle sagen, entweder oder, entweder
Ja.
Familie oder Karriere und dann halt auch noch mit Forschung und dann auch führende Positionen in einer Klinik. Das hört sich nach wahnsinnig viel an und wenn man dann als junger Mensch die ganzen Möglichkeiten im Kopf hat, muss man sich ja, also muss man, sagt man zumindest, sich entscheiden. Aber ich glaube, du hast dich gar nicht richtig entschieden. Du hast alles gemacht. Oder machst alles.
Ja, also das hast du vorhin auch schon sehr schön gesagt, diese Rollen. Jede von uns hat ja verschiedene Rollen. Man ist eine Freundin oder man ist eine Partnerin und man ist vielleicht Ärztin oder wie auch immer. Man hat viele, viele Rollen. Und für mich war irgendwie immer klar, dass ich jetzt zum Beispiel nicht nur Mutter sein wollte. Ich wollte gerne Mutter sein. Irgendwo, aber ich wollte nicht nur Mutter sein oder ich wollte nicht nur Ärztin sein. Ich wollte gerne, ich fand es immer spannend, alles irgendwie mir anzugucken und für mich auch zu entscheiden, passt es zu mir in meinem Leben und zu meinen Vorstellungen oder nicht. Und da war es dann halt schnell klar, dass ich mehrere Dinge sein wollte, so wie wir alle auch mehrere Dinge oder mehrere Rollen eben innehaben. Und dann kann man sich halt fragen, mit welcher Intensität man das jetzt tut. Und ja, das hat dann immer irgendwie ganz gut geklappt. Also ich hab so diese, dass manche sagen, das geht nicht. So, das fand ich jetzt nicht so ein Limit, wenn jemand sagt, das geht nicht. Da dachte ich immer so, ach so, wieso geht es denn nicht? Gucken wir uns das mal an, ob es wirklich nicht geht. Und da dachte ich immer so, nee, wieso geht doch? Ja, also ja.
Gut. Und es ist sehr, sehr erfrischend, das so zu hören, muss ich sagen. Gut. Und letzten Endes bin ich trotzdem, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin noch so wenig weit im Vergleich. Also ich bin jetzt gerade frisch Oberärztin geworden. Ich bin noch gar nicht so lange überhaupt in der Klinik tätig. Und ich bin noch nicht mal verheiratet oder so. Also so auch Kinder, Familienplanung.
Ich bin auch nicht verheiratet.
Ja, okay.
Ich war auch noch nie verheiratet.
Also. Aber ich wollte damit sagen, so Kinder, Familienplanung, so das, was man immer so, so sagt, der Schritt nacheinander, wie auch immer, was so in den Köpfen der Gesellschaft vorgegeben ist, wie die Dinge sein sollen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig langer Weg und da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Ich nenne es Herausforderungen und Hürden. Gab es da vielleicht auch Schlüsselmomente oder auch Mentoren, Mentorinnen, irgendjemanden, irgendetwas, wo du gemerkt hast, das vereinfacht mir den Weg und das waren auch nochmal so Momente, wo mir klar war, ich will das unbedingt und deshalb konnte ich mich an diesem Weg weiter festhalten. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? So ein bisschen in der Frage.
Ja, also erstmal finde ich, du hast schon extrem viel geschafft. Ich meine, Oberärztin ist ja der helle Wahnsinn und es ist ein Riesenschritt. Ich glaube auch einer der zentralen Schritte, zur Oberärztin zu werden, das ist ja was wirklich, also wenn man in der Klinik ist, dann auch doch eine echte Herausforderung. Also super. Und ich bin mir sicher, dass du hast ja auch ganz viele Rollen, die du alle erfüllst und von daher, also ist immer gut, wenn man auch innehält und reflektiert, was man selber schon so geschafft hat. Und es klingt alles auf jeden Fall sehr gut. Aber zu deiner Frage zurück. Es gab auf meinem persönlichen Weg nicht so wahnsinnig viele Frauen, die die Vorbilder waren. Einfach, weil da wenig Frauen waren. Ja. Mhm. Aber natürlich die Frauen, die da waren, die irgendwie zum Beispiel älter waren als ich und schon auch Dinge vielleicht erreicht hatten, die ich noch nicht erreicht hatte, die fand ich immer total inspirierend. Und ich merke, wie in der ganzen großen Personengruppe von Menschen, die da waren, und hauptsächlich Männer, dass die Frauen mir dann doch sehr, also mit denen habe ich mich immer sehr identifiziert. Die sind, natürlich ist es als Frau so, dass du dann irgendwelche weiblichen Identifikationsfiguren hast. Auch heute noch Frauen, die älter sind als ich und die schon viel geschafft haben, die sind immer irgendwie meine Ratgeberinnen und die befrage ich gerne, die nehme ich ernst, die finde ich toll. An denen orientiere ich mich irgendwie. Und dann gab es natürlich aber auch einen Haufen Männer, die durch sehr große Kompetenz und Klugheit da waren und von denen ich lernen konnte. Aber man muss sagen, die überwiegende Mehrzahl war leider so ein Anti-Vorbild. Das gibt es natürlich auch, dass Menschen, die durch Anti-Vorbild, wo du so denkst, okay, also so will ich auf jeden Fall nicht werden. Das ist natürlich auch irgendwo, dass man an denen wächst und lernt. Dass zum Beispiel meine Vorgesetzten, die ich auf meinem Weg hatte, sehr, sehr dominant, patriarchal, sehr hierarchisch, direktiv waren. Und wo ich so dachte, das ist krass, also so will ich einfach nicht werden. Und wo ich auch gemerkt habe, wenn das zum Teil auch Menschen waren, mit denen ich sehr, sehr eng gearbeitet habe, dass andere in meinem Umfeld, dass das sehr abgefärbt hat und dass Medizin an sich ja sehr konservativ, hierarchisch auch ist. Und dass ich eine Zeit lang dachte, das muss so sein und auch gemerkt habe dann aber, als ich dann selber für mich entscheiden durfte, bin ich jetzt hierarchisch oder nicht, dass ich dann für mich entscheiden konnte, ich bin so nicht, ich bin partizipativer, ich möchte gerne mit einer Gruppe entscheiden, ich möchte gucken, mir die Dinge genau betrachten, was ist gut, welche Perspektive nehmen wir ein, und in seltenen Fällen ist dieses direkt hierarchisch-direktive wirklich etwas, was ja auf eine Art und Weise passend ist. Ich will nicht sagen gut, aber passend irgendwo. Aber meistens ist es nicht so. Und ich glaube, wir kommen davon weg. Und ich finde das auch gut, dass wir partizipativer miteinander umgehen.
Ja, kannst du vielleicht an der Stelle, weil es ja schon irgendwo jetzt auch ein sehr theoretisches Konstrukt ist, da auch ein Beispiel mitgeben, wo du jetzt mit deiner Art zu führen einen anderen Weg gehst, als wie du es gelernt hast?
Ja, es sind ganz viele Sachen. Zum Beispiel leite ich ein gynäkologisches Krebszentrum und dann ging es darum, wie soll man jetzt dieses Krebszentrum benennen? Ja, und dann habe ich eine Befragung durchgeführt an Patientinnen, 100 Patientinnen gefragt, wie soll man das jetzt benennen, Beispiele gegeben und so. Dann habe ich das Team befragt mit Fragebögen so, wie soll man das benennen und so. Und am Ende hatten wir dann einen Namen für das Krebszentrum und haben das dann gynäkologisches Tumorzentrum AVK genannt. Und dann habe ich das irgendwie so einem anderen gynäkologischen Onkologen erzählt, so einem Mann, der hat mich dann gefragt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Und dann habe ich das alles erklärt und dann hat er gesagt, ist ja witzig, ich habe das einfach in 5 Minuten selber entschieden. Und ich fand das so witzig, weil manchmal ist es natürlich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich hätte ich das auch irgendwie selber entscheiden können und so. Aber so als Beispiel ist auch so, dass ich das anders machen würde. Und aber mein Team sagt, nee, das so und so soll es sein. Und ich merke, die Mehrheit möchte das so und so. Und dann kann ich damit gut leben. So, wenn ich es dann selber entscheiden würde, wäre es vielleicht ein Tick anders. Aber viele Wege führen zu einem Ziel. Ne? Also man muss jetzt auch nicht immer seine eigene Meinung so überhöhen und denken, oh, nur ich weiß jetzt ganz genau, wie das geht, sondern wenn man vielleicht ein bisschen flexibel und großherzig sein kann, tut es vielleicht auch ganz gut, das zu sein.
Gutes Beispiel. wirklich. Ich würde jetzt nochmal zu den Rollen zurückkommen, weil letzten Endes finde ich es nochmal ganz spannend. Du bist Mutter. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hast du 5 Kinder.
Ja.
So, und ich glaube, für manche Frauen, also für mich ist, glaube ich, schon ein Kind ein großes Fragezeichen, wie ich das in meinem Leben alles miteinander dann vereinen möchte, an Rollen, die ich einfach ausleben möchte, genauso wie du es gesagt hast, eben schon. Und ich denke, dass da einfach auch Rollenkonflikte auftreten. Und da ist meine Frage, wie du damit umgehst. Weil, also ich glaube, dass gerade für die Rolle als Mutter und Professorin gibt es bestimmt auch Menschen, die dich dafür bewerten, die dich vielleicht negativ bewerten, die dich auch positiv bewerten. Und ja, das ist erstmal die erste Frage, wie du mit deinen verschiedenen Rollen umgehst. Und die zweite Frage, wie du auch mit Bewertung umgehst, gerade wenn sie negativ ausfällt.
Ja, also bewerten, irgendwie, das ist interessant, weil früher war das mehr so Bestandteil meines Lebens, dass irgendwelche Leute irgendwas gesagt haben, ich habe mir das dann zu Herzen genommen und so. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es irgendwie auf dem Weg verloren gegangen oder ich höre es nicht mehr oder so. Also ich fühle mich nicht so bewertet. Also ich denke, dass viele zu meinem Lebensmodell eine Meinung haben, aber entweder höre ich sie nicht oder sie sagen es nicht, ich weiß es nicht. Aber würde es mir transportiert werden, dann würde ich... Also ich brauche keine externalisierte Bewertung, es sei denn, ich frage danach. So. Und so handhabe ich es auch. Ich gebe auch wenig Menschen ungefragten Rat, sondern ich versuche, Rat nur zu geben, wenn man mich wirklich explizit fragt. Mhm. Weil es gibt verschiedene Lebensmodelle und die sind für verschiedene Menschen wichtig und richtig. Und ich bin jetzt nicht so diejenige, die das bewertet, wie das andere machen. Und ich möchte aber auch auf der anderen Seite nicht so gerne eine Bewertung haben über meine eigene Situation. Und wie komme ich jetzt, also wie mache ich das jetzt alles? Man muss es halt schon auch planen oder ich plane das halt sehr konkret, wann ich was tue und besonders Ärztin sein, finde ich, oder Chefärztin sein, so eine Klinik ist wie so ein Schwamm. Also ich könnte jetzt in meiner Klinik einfach, weiß nicht, 4 Wochen bleiben und durcharbeiten. Das
länger.
Also vier,
länger.
Oder länger, ja genau. Also ich könnte einfach... Die Arbeit ist einfach nie zu Ende. Das ist einfach, diesen Fakt muss man einfach akzeptieren, glaube ich. Oder den habe ich irgendwann akzeptiert. Ich dachte so, okay, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht einfach 24 Stunden irgendwie über Wochen durcharbeiten, sondern ein Teil der Arbeit muss auch für morgen übrig bleiben. Und ich tue die Dinge, die am allerwichtigsten sind und gucke, wie dann der Rest irgendwie auch noch unterkommt oder wie man den bewältigen kann. Und ja, zu Hause habe ich halt auch eine klare Arbeitsteilung, also einen Partner, der auf jeden Fall den gleichen Anteil an Arbeit, was die Familie betrifft, leisten kann und möchte und irgendwo auch muss, weil ich mir das jetzt nicht vor, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nach Hause komme und dort auf einen Partner treffe, den ich auch noch, für den ich Essen einkaufen muss und den ich irgendwie in ungleicher Arbeitsteilung dann noch betreuen muss, sondern also ich kann mir das nur mit einer Partnerschaft vorstellen, die gleichberechtigt ist oder ohne Partnerschaft, kann ich mir auch vorstellen. Aber in so einer Partnerschaft, die nicht gleichberechtigt ist, kann ich persönlich mir das nicht so gut vorstellen. Aber muss jeder für sich auch selber entscheiden. Gibt es ja genügend Studien und das ist schwer genug, eine gerechte Arbeitsteilung in der Familie irgendwie hinzubekommen, auch wenn man immer denkt, das ist einfach, aber es ist jetzt nicht so einfach. Bedarf auch viel Widmung diesem Thema, weil man sonst automatisiert, glaube ich, immer irgendwie mehr macht oder denkt, das muss so sein, muss aber nicht sein. Genau, so versuche ich halt irgendwie zurechtzukommen, so wie wir alle.
Ja, für dich selbst als Frau sozusagen, also für dich als Einzelperson, also ich meine, du bist Ärztin, du bist Mutter, du bist ja aber trotzdem noch du selbst. Also ich finde, so Selbstfürsorge sollte ja auch irgendwo ein Thema sein. Ist es dann für dich, wenn du in deiner Rolle als ärztliche Person aufgehst oder als Mutter, ist das alles, spielt das damit rein? Oder nimmst du dir auch gezielt Zeit für dich, wo du, weiß nicht, ein Buch liest, spazieren gehst?
Also ich persönlich mache sehr, sehr viel Sport, weil ich ohne Sport nicht zurechtkommen würde. Also ich mache wirklich fast täglich Sport. Und das ist was mich, glaube ich, sehr auch in dem Kopf so ein bisschen frei macht und was mir ein gutes Gefühl gibt. Und so das fällt so in den Bereich dessen, was ich wichtig finde für mein Leben. Natürlich könnte ich immer noch mehr irgendwie dies und jenes und würde auch gerne irgendwie Wellness hier und so alles machen, aber dazu bleibt es nicht so unglaublich, unfassbar viel Zeit. Aber so ist halt auch vielleicht diese Lebensphase. Es gibt ja Lebensphasen, die sind irgendwie intensiver und voller, und dann gibt es wieder irgendwann Lebensphasen, die sind nicht so voll.
Ja, ja. Tatsächlich, sollte man auch nicht vergessen. Und gibt es einen, vielleicht auch einen Rollenkonflikt, den du mit uns auch beispielhaft teilen möchtest, wo sich dann auch Zuhörer, Zuhörerinnen mit identifizieren können? Irgendwo, wo du gemerkt hast, das funktioniert für mich so nicht, und vielleicht hast du da auch eine Lösung für dich gefunden?
Ja, also eigentlich, ich habe keinen richtigen Konflikt. Kleines Beispiel, ich befrage meine Kinder häufig oder alle Menschen, die bei mir zu Hause wohnen, ob sie glücklich und zufrieden sind oder ob es irgendwas gibt, was ich noch tun kann. Und das ist natürlich auch was relativ Weibliches, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber um zu verstehen, ob das jetzt das aus deren Perspektive auch reicht, was ich tue. Ne? Weil natürlich bin ich nicht den ganzen Tag zu Hause und ich mache nicht das Mittagessen und so weiter. Ne? Und oder morgens das Frühstück zum Beispiel macht der macht mein Partner. Und natürlich sind es auch Dinge, die irgendwo wegfallen oder die so Kompromisse, die ich dann eingehe. Also zum Beispiel fange ich sehr früh morgens an zu arbeiten und bin dann nie morgens da, wenn die Kinder morgens aufstehen und in die Schule oder in den Kindergarten oder so gehen. Und das ist für mich aber auch irgendwo schön, weil ich mag dieses morgendliche Chaos nicht, und jeder hat irgendwie Bedürfnisse und die Kinder ziehen nochmal die Hose aus, bevor sie dann eigentlich aber schon längst los müssen, und man ist im Zeitdruck und so. Und ich bin sehr dankbar, dass mein Partner das macht und auch Kinder, Au-pair, die uns da auch hilft. Also von daher, das wäre so etwas, wo so ein bisschen Konflikt ist, den ich aber für mich so gut aufgelöst habe. Dafür kann ich halt in den Morgenstunden sehr viel arbeiten und bin dann nachmittags früher fertig.
Ja, genau. Danke. Danke fürs Teilen. ist ja auch ein privater Einblick in dein Leben. Die nächste Frage geht jetzt tatsächlich schon so langsam in ein etwas anderes Thema. Und zwar muss ich sagen, dass so als Frau, ich habe gelernt von meinen Eltern von Anfang an, ich muss immer besser sein als ein Mann. Und wurde auch so aufgezogen. Ich weiß nicht, das kam so rüber. Ich musste immer mehr machen, mehr können und bessere Noten haben. Und letzten Endes merke ich aber trotzdem, dass mir das nicht immer hilft, auch wenn ich besser bin. Und meine Frage ist, ob du auch irgendwie negative Erfahrungen gemacht hast aufgrund dessen, dass du eine Frau bist im Laufe deiner, ja, beruflichen Karriere. Vielleicht auch ganz früh, vielleicht auch im Verlauf.
Also was du ansprichst, ist ja die Fleißfalle. Ne? Wir Frauen, ja, wir denken immer, wir müssen nur noch fleißiger und besser sein, dann klappt das alles schon mit der Karriere. Aber das ist ja nicht so. Sondern im Gegenteil, das ist ja dann so, dass die Arbeit dann auch zum Teil, das sieht man auch in Teams ganz gut, das sehe ich auch in meinem Team gelegentlich, dass die Arbeit dann abgelegt wird auf den Menschen, die fleißiger sein wollen und denken, sie müssen fleißiger sein und so. Und dann nehmen die ganze Arbeit und am Ende des Tages bringt es denen aber irgendwie nichts. Von daher, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir Frauen noch besser sein müssen oder so als die Männer. Also natürlich statistisch ist es so. Es gibt da so ganz tolle Studien, die zeigen zum Beispiel, wurde an kalifornischen Kardiologinnen bewiesen, dass die qualifizierter sind als ihre männlichen Counterparts, die in den Krankenhäusern arbeiten, weil die in diese Position gar nicht kommen, ohne extrem gut zu sein. Ja, also das heißt, die waren einfach noch besser, als sie sowieso schon gewesen wären. Also ja, da gibt es auch Evidenz, aber und klar wurden mir auch Steine in den Weg gelegt, oder ich wurde auf meine, also man wird ja dann auf sein Frausein reduziert, ne? Aber ich bin ja ein Mensch, also und das ist so, also immer wenn man auf dieses Frausein reduziert wird und auf seine damit verbundene Rolle, die Gesellschaft denkt, die wir haben müssten, zum Beispiel sich um Kinder kümmern, zum Beispiel Haushalt machen, zum Beispiel in der zweiten Reihe tanzen und irgendwie fleißig die Arbeit zu machen und schön lieb sein und schön sein, ja?
Das ist etwas, was, nicht laut werden, nicht wütend sein.
Genau, was mir manchmal gesagt wurde, was soll ich tun? Ja, lieb sein und schön sein. Ja, okay, aber darüber hinaus, ne? Also, und lieb ist auch, lieb würde ich abstellen, einfach lieb ist wirklich hinderlich. Auch lieb ist nicht so gut. Dann war das so in meiner Laufbahn, dass natürlich auch ich reduziert wurde darauf und es mir gesagt wurde, ja, jetzt brauchen wir nicht mehr in dich investieren, oder dass ich reduziert wurde auf mein Frausein, oder immer, wenn ich aus der Reihe getanzt bin, wenn ich meine Meinung gesagt habe und die war dann vielleicht anders als die bestehenden Strukturen, dann ging es ganz heiß her. Also dann merkte man, wie allein schon, dann ging es gar nicht um den Inhalt dessen, was ich gesagt habe, sondern dass ich was gesagt habe und wie ich es vielleicht auch gesagt habe. Wenn ich irgendwie lauter war als andere, so, dann ging es immer ganz rund. Dann merkte man irgendwie, oh nein, ja, sie muss dringend in ihre Reihe, wo sie hingehört, zurückgeschubst werden. Sie darf nicht aus der Reihe tanzen. Ja, und es muss also dringend dafür gesorgt werden, dass sie sich besinnt, lieb zu sein.
Ja.
Das ist super spannend, was dann passiert, wenn man nicht, wenn man laut wird, ja, oder wenn man laut seine Bedürfnisse äußert und was sagt.
Ja. Ja. Und wie machst du das? Also ich finde das ganz schwierig, wenn ich jetzt, also ich bin, seitdem ich Fachärztin bin, ist der Spotlight auf meinem Uterus. So, das kann man anders nicht sagen. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, in Anführungszeichen, weil muss es sein, bis mein AMH quasi nicht mehr nachweisbar ist, dass ich dann, also das ist mein persönliches Gefühl, natürlich auch meine Interpretation, aber letzten Endes, was soll ich sagen?
Kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ich weiß, es gibt so Sprüche wie morgens alle jungen Fachärztinnen, Oberärztinnen morgens erstmal zum Beta-HCG-Test, ne? Also erstmal Schwangerschaftstest, damit wir wissen, so, ob es sich noch lohnt, überhaupt mit denen sich abzugeben. So, ja, ich weiß, ja, auch tragisch, weil das natürlich heißt es, mit anderen Worten, wenn du schwanger wirst oder über Familienplanung nachdenkst, wirst du wertloser, ne? Und das ist schade, dass wir das denken. Ja. Und da gibt es viele Initiativen auch, die arbeitende Ärztinnen, schwangere Ärztinnen unterstützen. OPDIS, das ist eine sehr gute Initiative von sehr klugen Chirurginnen, die gucken, wie kann man, wenn man schwanger ist, trotzdem noch weiterarbeiten. Und besonders als Ärztin, wenn du schwanger bist, ich finde, es ist unsere Pflicht, auch irgendwo klarzumachen, dass wir dann weiterarbeiten in einer Form, wie sie zu uns passt. Ja? Kann so sein, kann so sein. Aber schwanger bedeutet nicht, dass wir jetzt dann verstrahlt in der Ecke sitzen und nicht mehr einsatzfähig sind. Mhm. Und das ist ja das, was die Gesellschaft dir sagen möchte. Ne? So, ja, ist ein bisschen traurig.
Wobei ich glaube, es geht tatsächlich noch ein bisschen weiter, das Problem, weil tatsächlich die Idee ist ja, dass man als schwangere Frau dann ja irgendwann ein Kind bekommt und dann ist man die Mutter für das Kind. Das heißt, man ist eher in der Klinik, in der Praxis anstelle, in der Klinik zu arbeiten, weil in der Klinik sind ja noch Nachtdienste. Und das heißt, das ist dann, habe ich das Gefühl, häufiger das Problem, weil man Angst hat, dass wenn die Frau das Kind bekommen hat und die Familie, vielleicht kommt da noch ein zweites Kind oder fünf Kinder oder ist ja egal wie viele, dass dann am Ende die Ärztin, die Teil des Teams in einer Klinik war, dann in die Praxis geht, weil sie die Nachtdienste und die Struktur in der Klinik vielleicht so nicht leisten kann. Vielleicht ist eine 20%-Stelle nicht möglich oder eine 40%-Stelle für eine Zeit. Wer mir gesagt, es gibt ja zeitliche Abschnitte im Leben. Mhm. Und anstatt diese Person zu halten, wird sie direkt von Anfang an aufs Abstellgleis gestellt. Also so habe ich das Gefühl. Das ist nicht bei allen Kollegen so, um Gottes Willen. Es gibt auch Chefärzte, die das definitiv anders sehen. Der Professor Garnim zum Beispiel, der war auch im Podcast-Interview, der findet es super, weil er sagt, Mütter und Ärztin ist die beste Kombination, weil diese Frauen, die arbeiten effektiv, sagt er. Aber so als ein Beispiel. Und
Also das kann man auch auf jeden Fall sagen. Also ich war zum Beispiel, bevor ich Mutter war, auch deutlich unorganisierter. Heißt nicht, dass alle Mütter organisiert sind und alle Nichtmütter weniger organisiert, aber ich persönlich war halt als Nichtmutter deutlich weniger organisiert und habe da immer so rumgeschlunzt und das Paper war ewig nicht fertig und dies und jenes, egal. Also ich bin schon jetzt organisierter, also muss ich halt einfach zwangsläufig sein. Aber nochmal zu deiner Frage, es ist natürlich so, dass wenn man schwanger ist, und beziehungsweise in diesen Klinikstrukturen finden wir Frauen, sage ich jetzt mal, oder wir Menschen mit Familie, egal, Strukturen, die wir nicht selber mitbestimmt haben. Also diese Strukturen denken einfach Familie nicht mit. Und das heißt, dass dann, wenn man dann eine Familie hat, dass dann man irgendwie nicht mehr so passt und es passt alles nicht mehr. Es passt zu einem selber nicht mehr und man passt auch nicht mehr so gut dazu, weil die Strukturen gar nicht dazu gedacht sind, dass sie zu einem passen, weil sie von Menschen geformt sind, die das nicht mitgedacht haben. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz plakativ, Chefärzte, die zu Hause eine Frau haben, die sich um alles kümmert, die müssen natürlich nicht in der Klinik mitdenken, wie jetzt Familie und Vereinbarkeit geht. Das heißt, wenn ich jetzt also arbeite in so einer Klinik, alles ist super, ich denke, das ist ja alles toll hier und so und ich bin dann total gleichberechtigt, wie wir heute alle so sind und dann kommt dieses Familienthema. Und das ist der Scheideweg, das ist der Weg, wo dann klar wird, ich habe entweder eine Team oder eine Struktur oder eine Klinik oder was auch immer, was Vereinbarkeit wirklich lebt, und dann fühle ich mich dort wohl und komme dort zurecht. Und es sind leider die Minderheit. Oder ich habe ein Team, was diese Spielregeln aus der Perspektive von Familien nicht mitgedacht haben. Und dann ist es zwangsläufig so, dass ich mir dann auch so denke, boah, ist das alles anstrengend. Das ist ja super nervig. Nee, also tut mir leid, das geht ja gar nicht. Dann gehe ich ja lieber in irgendwas, ne, und gehe irgendwo anders hin, wo es besser vereinbar ist. Und das ist so schade, weil eigentlich könnten wir das viel mehr aus dem Blickwinkel der Familie für die Mütter und Väter denken, und wir wären dadurch alle bereichert, so wie, weil es dann ein diverseres Team wäre. Und man weiß aus Studien, dass Teams, die divers besetzt sind, einfach bessere Teams sind. Und das wären dann die besseren Teams einfach.
Ja, dann wären wir eigentlich schon direkt bei meiner nächsten Frage, weil letzten Endes ist Gleichberechtigung für dich ja auch so ein ganz, ganz großes Thema, was du in der Medizin mit vertrittst und da auch eigentlich ganz weit mit vorne bist. Was bedeutet für dich Feminismus? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass der Begriff Feminismus auf verschiedene Art und Weisen ausgelegt wird. Und genau, manchmal der Begriff auch mit sehr viel Wut verbunden wird. Und ich weiß immer nicht, ob damit die richtigen getroffen werden, sage ich mal. Deshalb.
Also Wut ist super. Ja? Wut ist ein sehr guter Impuls, finde ich, weil Wut, wenn du Wut spürst, dann merkst du, da ist irgendwas nicht in Ordnung, und da nochmal genauer hingucken, warum bin ich denn jetzt wütend und was ist denn da? Also meine Wut hat mir immer geholfen, und manchmal hat sie zu Kurzschlussreaktionen geführt und dass ich irgendwie, ja, vielleicht sehr, doch sehr impulsiv war, aber das hat am Ende des Tages war das immer sehr, sehr gut. Also ist eigentlich zu empfehlen, aber Feminismus an sich für mich, ja, und es gibt ja unterschiedliche Definitionen, aber für mich ist es so, dass wir offene Art und Weise ist, die Menschheit zu betrachten, und auch die Möglichkeit gibt, sich selber zu verwirklichen im Rahmen des Legalen, sag ich mal, des juristisch Möglichen. Da bin ich eine Person, die nicht urteilt. Also ich verurteile jetzt niemanden, weil er ein Lebenskonzept hat, was ich nicht habe. Mhm. Ja, sondern ich finde, es gibt verschiedene Lebenskonzepte und verschiedene Möglichkeiten, und alle sind irgendwie richtig und vielleicht auch wertvoll und für die Person in Ordnung. Und jeder sollte da selber gucken, wie, was für sich passt. Und ich bin nicht jemand, der gerne dann diese Menschen beurteilt, und möchte aber auch selber nicht beurteilt werden. Und vielleicht so eine Art, dass die Bedürftigkeit von den Menschen erkannt wird und dass man die Bedürfnisse von den Menschen auch umsetzt. Also, dass nicht alles aus dem Mainstream-Blickwinkel des weißen Cis-Manns gedacht ist, sondern dass wir gucken, wie können wir unsere Gesellschaft, die ja divers ist, wie können wir sie abbilden, auch in den Teams, auch in den Meinungen und in dem, was wir so tun, damit jeder eine Stimme bekommt und nicht nur so der Mainstream bedient wird. Das wäre so meine längere Erklärung jetzt für Feminismus, also eine gleichberechtigte Art, die Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, ohne zu richten.
Für alle.
Für die, die sich im Rahmen der juristisch korrekten Möglichkeiten
ja, gut. Gut. Weil ich habe diese Frage jetzt so mit aufgenommen, explizit mit dieser Definition, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass, also ich weiß, dass Männer darunter auch leiden, unter dem Patriarchismus, unter dieser Art zu in Unternehmen, in der Gesellschaft so zu leben und die Strukturen zu sehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Frauen den Feminismus so ausleben, mit ihrer Wut dann aber auch genau diese Männer auch treffen, die eigentlich mit nicht auf uns, also wenn man sagt, dann auf unserer Seite von allen, sag ich mal, so mitstehen.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und ganz oft bin ich auch bei Veranstaltungen, wo dann innerhalb von ein paar Minuten es sozusagen in so eine Art Männer gegen Frauen auch Wording ausartet.
Ja
und nein. Natürlich es geht nicht um die Männer und es geht nicht um Frauen gegen Männer oder irgendwie so. Es geht um Strukturen, die von vorgestern sind und die für uns alle nicht mehr passend sind. Und es geht darum, die Gesellschaft in eine zukunftsfähige Situation zu bringen oder die Menschen auch alle abzubilden, die an der Gesellschaft wirken. Aber, ja, meine Lebenserfahrung sagt mir leider, dass egal mit welchen Männern ich spreche, und ich habe wirklich auch viel Kontakt zu Männern, die von mir bearbeitet sind zum Beispiel, und die meinen feministischen Blick auf die Welt transportiert bekommen haben, die Väter von Töchtern sind und so, es fällt den Männern schwerer, das zu verstehen, was wir meinen. Und zwar, weil sie sehr privilegiert sind natürlich, und weil sie zum Beispiel nicht sexualisiert, objektiviert werden, herabgewürdigt, weil sie nicht reduziert werden auf ihre Reproduktion und so weiter.
Ja, ja.
Also ja, es gibt die Männer, die darunter leiden, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, die allermeisten Männer haben Nachteile durch das Patriarchat. Aber die Vorteile sind eben auch sehr, sehr stark. Und deswegen ist es extrem schwer für einen Mann, das merkt man immer in den Diskussionen, wenn ich mit Männern dann diskutiere, das zu verstehen, worum es wirklich geht und wie es ist, eine Frau zu sein und wie es ist, die ganze Zeit sexualisiert, objektiviert zu werden, die ganze Zeit irgendwie nicht für voll genommen zu werden, dass die Stimme nicht gehört wird, dass man, wenn man was sagt, dass das irgendwie abgetan wird, dass man sich denkt, ja, naja, warte mal, wenn sie erstmal Mutter ist, dann haben wir sie ausgeschaltet und so. Also es ist schwierig und deswegen atmen so eine Diskussion häufig aus in dieses Mann gegen Frau und Frau gegen Mann, was natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache ist, sehe ich auch so. Ja.
Ja, okay. Und was sind dann jetzt deiner Meinung nach die wichtigsten Probleme in unserer Klinikkultur in Bezug eben auf diese Gleichberechtigung, auf die, ja, auf genau das? Also Dienstmodell sicherlich.
Ja, in unserer Klinikkultur ist, glaube ich, haben wir noch viel Platz nach oben, alle Menschen mitzudenken und denen eine Stimme zu geben. Mütter, Väter, andere Kulturen, Religionen.
Oh ja.
Also so.
Ja.
Da glaube ich, ist noch sehr viel Platz nach oben. Und ja, das täte uns, glaube ich, allen ganz gut. Natürlich bin ich auch privilegiert und habe den privilegierten Blick einer weißen Frau auf die Dinge und so, ne, und habe dadurch auch viele Privilegien natürlich auch, und wir alle haben Privilegien oder viele von uns haben Privilegien, und es tut gut, empathisch mit den anderen umzugehen und vielleicht aus deren Perspektive mitzudenken und zu gucken, wie wir sie alle abholen und genau für alle da sein können irgendwo.
Ja. Ja, da hast du jetzt gerade tatsächlich nochmal mit Religion und Ausländer natürlich nochmal so ein ganz anderes Thema aufgemacht, weil auch da, ich habe tatsächlich mit einer Kollegin aus der Pflege gesprochen vor kurzem, und sie hat zu mir gesagt, dass, weil wir sie alle immer nur mit einem Spitznamen ansprechen, und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, wie es da hingekommen ist, und die Geschichte ist, dass ihr ursprünglicher Name für die führende Person des Teams zu kompliziert war. Und dann ist diese Person zu ihr hingegangen und hat gesagt, wollen wir nicht einfach dir den und den Namen geben? Ist doch viel einfacher für alle. Und da habe ich so gedacht, Mensch, wenn das mit mir jemand machen würde.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, genau. Und weil du jetzt gerade noch gesagt hast, Gleichberechtigung ist ja jetzt nicht nur Mann, Frau, sondern wir beide haben Privilegien, und das geht nochmal so eine ganze Ecke weiter.
Ja, genau. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Super Beispiel. Genauso ist es ja mit allen anderen Dingen, ne? Also es hätte auch sein können, dass die Person irgendwie in Familie irgendwas mit ihrer Familie organisieren muss und dann Chefin gesagt hätte, oh, ist alles so kompliziert, lass uns doch lieber nicht machen.
So, also ist ja, ein genau.
Super Beispiel für alles eigentlich.
Ja. Doch. Und was, also ich meine, letzten Endes, so konkrete Probleme, du hast ja eigentlich gesagt, das ist Luft nach oben noch. Kann ich von dir trotzdem noch so ein paar Probleme rausgekitzelt bekommen, die du jetzt gerade als Chefärztin siehst? Vielleicht auch Probleme, wo du schon Lösungen gehst?
Also in der Gynäkologie gibt es da sehr, sehr zahlreiche, vielfältige Herausforderungen, auch fachlich sogar, nicht nur organisatorisch, ne? Fachlich bewegt mich gerade das Thema Sterilisation bei jungen Menschen. Da gibt es so eine Seite, Selbstbestimmt Steril, und da ist so ein Verein, der sich damit beschäftigt, und da gibt es zum Beispiel in meinem Team auch Diskussionen damit darüber, also zum Beispiel legal sich sterilisieren zu lassen ab dem Alter von 18 Jahren, und dann gibt es Diskussionen, soll man das jetzt wirklich durchführen, ja, und das finde ich so Wahnsinn, also allein dieses, also ich finde, aus der Perspektive der Patientin oder aus der Perspektive von Teammitgliedern, so Selbstverwirklichung oder dass man den anderen zugesteht, dass er oder sie ja am besten weiß, was für sie richtig ist. So, ne? Also, und auch in Teams so die Bedürfnisse umsetzt, zum Beispiel von von den jeweiligen Personen? Was haben die für Bedürfnisse? Ist das eine 25-Jährige, die gerne nur 70% arbeiten würde, weil sie eben nicht mehr möchte oder noch was anderes macht nebenbei oder so, ne? Und dafür Verständnis zu haben. Oder genau, oder jemand, habe ich auch in meinem Team, jemand, der sich wochenweise um seine Kinder kümmert. Oder jemand, der gerade einen Partnerschaftskonflikt hat und dadurch sehr stark belastet ist. Also man muss ja auch Teams so begreifen, dass Teammitglieder unterschiedlich stark sind. Und das ändert sich dann auch. Manchmal ist man ein starkes Teammitglied und manchmal kann man vielleicht weniger dazu beitragen. Dafür ist eine andere Phase im Leben, wo man dann mehr wieder beiträgt. Also ich glaube, wir täten alle gut daran, noch mehr Verständnis füreinander aufzubringen und zu gucken, wie wir insgesamt gemeinsam stärker sind.
Gemeinsam auch Mensch sind dann.
Ja, genau.
Und ich meine, das sind ja trotzdem, irgendwo hast du jetzt schon wahnsinnig viel bewegt in deinem Leben. Also ich meine, schon allein die Podcast-Aufklärung, die du neben deiner ärztlichen Tätigkeit, neben dem Muttersein machst, das ist viel. Also für mich ist es viel, wenn ich meinen Podcast mache und mein Arzt sein Projekt neben der Arbeit, für das ich übrigens auch auf 80% reduziert habe und was nicht alle verstehen können. Also das ist genau das Gleiche.
Ja.
Was gibt dir konkret Kraft, da weiterzugehen und diese Herausforderung immer wieder anzunehmen?
Ja, ich finde es halt spannend auch, ne? So, wenn Leute sagen, das macht man so nicht oder das geht nicht, das finde ich dann immer sehr, sehr spannend. Oder dass man irgendwie mal guckt, was eigentlich so geht und ja, was gibt mir Kraft? Also Sport gibt mir schon sehr viel Kraft, Ablenkung. Die Kinder sind natürlich auch extrem unterhaltsam und blasen auch den Kopf frei, ne? Und das gibt ja dann auch Kraft. Also so gibt es verschiedene Dinge, aber ich glaube, alles oder besonders, was wir tun, ist ja schon sehr, auch sehr sinnstiftend und es gibt ja auch sehr viel Kraft. Also mir gibt auch sehr viel Kraft, wenn ich wieder Krebs rausoperiert habe, ne? Da freue ich mich und das hat sowas, so ähnlich wie auch ein bisschen an der Gesellschaft zu wirken, ne? Also es gibt Dinge, die sind nicht optimal und wenn man die dann bearbeiten und entfernen kann, dann finde ich das sinnstiftend.
Ja, gibt es vielleicht auch irgendwie sowas wie einen Wert, der dir da ganz wichtig ist, den du verfolgst in deinem Leben, der sich wie so ein roter Faden durchzieht?
Also ich, für mich persönlich, ich kann nicht so gut umgehen mit Fremdbestimmung. So, das merke ich einfach, dass das irgendwie, also es sei denn, das ist eine sehr sensible Form der Selbstbestimmung, die ich sehr sinnvoll finde. Also wenn ich das nachvollziehen kann, warum ich fremdbestimmt bin und wenn das auf eine würdevolle Art und Weise passiert. Aber besonders dieses hierarchisch-direktive ist ja selten so nachvollziehbar, so richtig und meistens ist man dann auch nicht so richtig gesehen und so. Das ist mir immer schwer gefallen. Und da habe ich dann auch für mich selber gegen angekämpft und weil ich das, also wenn mir jemand gesagt hat, ja, das muss jetzt so und so sein und ich konnte das dann nicht verstehen und es war auch ein bisschen, sagen wir mal, schroff transportiert, dann war das immer schwierig für mich zu akzeptieren. Und ansonsten, hast du ja vielleicht schon gemerkt, ist mir wichtig, dass einfach ein würdevoller Umgang. Ich muss nicht alles richtig finden, was die andere Person macht, ja, und ich muss das nicht alles unbedingt genauso machen, genauso wenig wie jemand genau das alles machen muss, wie ich das mache. Aber wenn man sagt, okay, das verstehe ich aus seiner Perspektive, das ist logisch irgendwie und das ist für dich, fühlt sich das gut an, dann ist doch in Ordnung. Also so finde ich das richtig, wenn wir uns gegenseitig sehen und gegenseitig akzeptieren. Meine Krankenschwestern, die sagen dann häufig, wir ertragen uns gegenseitig auch mal. Und das finde ich schön, wenn man sagt, okay, ich finde das jetzt vielleicht nicht perfekt und so, aber es ist okay, so wie du es machst.
Ja. Und wenn es jetzt noch, wenn wir so ganz langsam zum Ende kommen, weil ich glaube tatsächlich, ich könnte noch ewig weiter Fragen stellen, aber machen wir besser nicht. Gibt es irgendwas, was du den Zuhörerinnen, den Zuhörern heute noch mitgeben möchtest?
Ja, also wenn man das findet in seinem Arbeitsleben, was zu einem passt. Also wenn man sagt, okay, zu mir passt zum Beispiel weniger zu arbeiten und eine 70% Stelle zu haben oder zu mir passt eine 100% Stelle und noch eine Nebentätigkeit und noch einen Podcast, so wie bei dir und so dies und jenes alles, dann ist es gut. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst findet. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Also bei mir hat es auch ganz lange gedauert, bis ich das verstanden habe. dass, also ich dachte immer, das ist sehr, sehr viel Bauchgefühl, wie ich so handle und entscheide, weil ich habe immer sehr viel auch mit meinem Gefühl sozusagen entschieden. Und wenn es sich gut angefühlt hat, dann habe ich das gemacht. Und wenn es sich nicht gut angefühlt hat, dann habe ich das nicht gemacht. Und natürlich sind aber diese Gefühle auch eine Reflexion deiner selbst, also was du willst und wie es dir damit geht. Und also ich finde gut, wenn man in seinem Element ist, und mein Rat wäre, sei in deinem Element, und dann ist das alles super spannend und total toll, und dann wirst du dich auch, glaube ich, gut fühlen. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann, ja, dann geht's meistens, glaube ich, doch. Dann ist es meistens ganz spannend, und dann kann man meistens, eine schöne Herausforderung haben, die der man sich dann stellen kann, und am Ende des Tages kann man dann seinen eigenen Weg finden. Weil die Limitation ist nur in einem selber. Wenn man selber sagt, das geht nicht, dann ist okay, ne? Aber wenn ein anderes sagt, das geht nicht, dann ist es meistens ein bisschen merkwürdig. Dann geht es für die Person nicht. Aber das heißt nichts für einen selber.
Wenn du deinem Tag eine Stunde mehr geben könntest, was würdest du in dieser Stunde machen?
Eine Stunde mehr, tja, so eine geschenkte Stunde, würde ich wahrscheinlich irgendwas, irgendeinen Sport machen. Schlittschuh laufen oder sowas, oder schwimmen oder so.
Sehr gut. Genau. Und die andere Frage, die finde ich ein bisschen spannender. In welcher Situation warst du zuletzt mutig?
Mutig. Mutig ist ja auch, also ist ja ein Gefühl, ne? Also wenn man selber, also sozusagen sich so, wenn man selber irgendwie Angst hatte und dann
gemacht hat.
Mutig und dann doch was gemacht hat. Ja, weißt du, jetzt, ich bin jetzt in so einer Position, wo sowieso alles so ein bisschen egal ist, wenn ich mich wieder daneben benehme. Deswegen ist es so, muss ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, was mich immer noch aus der Fassung bringt, sind so Sitzungen oder Gespräche, wo ich merke, es wird sehr eindimensional zum Beispiel gedacht und zum Beispiel nicht aus der Perspektive von Menschen wie mir. Menschen wie mir, die zum Beispiel Familie haben, oder vielleicht noch was anderes außer der Arbeit sozusagen. Und dann immer wieder aufzustehen und dem Ganzen eine Stimme zu geben. Das hat mich am Anfang sehr viel Mut gekostet, weil natürlich wird man abgebügelt, abgewürgt oder herabgewürdigt oder ausgelacht und so. Das ist alles passiert.
Und das muss man aushalten dann.
Genau, das muss man dann aushalten. Und da eben zwinge ich mich auch jetzt immer noch, wo ich so denke, ja, muss es sein, aber dann denke ich immer so, ja, es muss sein, ich muss immer und immer wieder diese Menschen mitdenken und auch erwähnen und denen eine Stimme geben. Also, weil sonst werden sie nicht gehört, und das ist dann sehr, sehr schade und auch wenig bereichernd für alle anderen. Und deswegen, das sind so die Situationen, wo ich immer noch denke, ja, da muss ich ein bisschen mutig sein, und eben auch wenn der Impuls ist, ja, jetzt sage ich nichts und jetzt bin ich wieder Störenfried und habe wieder irgendwie laut was gesagt, was die anderen nicht hören wollen, weil sie wollen ja in ihrem Fluss bleiben und dass sich nichts ändert. Und da zwinge ich mich so ein bisschen mutig zu sein.
Aber das ist eine sehr gute Situation, glaube ich. Also für mich ist das zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. So,
okay.
Im Team, ja. Wenn ich da sage, oh je, das war meine Anordnung, da habe ich jetzt Murks gemacht oder so, und ich das an der vor versammelter Mannschaft sage, so, da bin ich mutig.
Ja, das stimmt, das ist mutig, das ist aber auch dringend notwendig,
ja, definitiv.
Das so zu handhaben, und bringt, glaube ich, auch einen selber sehr viel weiter dann.
Sehr
für einen selber bereichernd.
Nee, aber das sind so Momente, gerade wenn's, aber es ist ja ähnlich wie die Situation, die du gerade geschildert hast. Ja. Ja. Doch, ja. Ich bin für mehr Mut in der Klinik.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann glaubt man ja, man hat was zu verlieren.
Irgendwie. Ja. Nein, meistens nicht. Meistens lohnt sich das.
Ja, eben. Es lohnt sich eigentlich immer. Ich habe das noch nicht anders erlebt. Ja. Auch als ich für die 80% gefragt habe, da hatte ich auch Angst, so. Aber war okay, hat geklappt.
Ja, interessant. Ja, dass man dann immer denkt, dass man dann Angst hat, ne? Aber
ja, neulich erst kam auch ein.
Ach so, erst was mein. Neulich kam auch
und dann eine Ober.
Ja, neulich kam auch eine Oberärztin zu mir und sagte, ja, so ganz ängstlich, ja, und die ich auch schon ganz lange kenne, hatte so einen Vorschlag zu ihrer eigenen Arbeitszeit, wollte jetzt immer dienstags schon 13:30 Uhr gehen, hat sie auch das begründet mit ihrer Familie und wollte dann ausholen, das lange zu erklären, warum das sein muss. Ich habe gesagt, du brauchst mir gar nicht erklären. Es ist völlig klar, dass wir das umsetzen. Wenn das in deiner Familie so sein muss und das braucht, dann ist doch völlig in Ordnung. Ich fand es interessant, dass sie mit jemandem wie mir trotzdem ängstlich ist, ne, und trotzdem Angst hatte, das zu sagen und irgendwie sich trauen musste, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Ich glaube, das ist was man mühsam lernen muss, seine eigenen Bedürfnisse zu finden erstmal in einem selber und dann noch zu verbalisieren. Das klingt so einfach und es ist so unglaublich schwer. Und dann macht man den Fehler, dass man anderen vorwirft, die wissen ja nicht, was, die haben ja nicht auf meine Bedürfnisse reagiert, aber vielleicht hat man sie gar nicht gesagt. Ne? Das ist immer gut, sie zu äußern.
Der Klassiker, nicht die Mittagspause zu machen oder nicht auf Toilette zu gehen und noch eine Patientin mehr anzuschauen. Und wenn man dem Patienten sagt, ich habe noch nichts gegessen, ich mache das mal, und dann sind sie direkt die Nächste, die ich untersuche. Ich habe noch nie einen Vorwurf bekommen, noch nie. Ja. Aber man hat Angst davor. Und deshalb macht man einfach weiter, anstatt die Pause zu machen und was zu essen. So.
Ja, genau. Nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das muss man machen dann. Muss auch sich selbst aufpassen, ne? Ja. Es passt ja keiner auf einen auf.
Nee, eben. Und dann aber wieder zu sagen, die chefärztliche Person ist daran schuld, weil ich kann keine Mittagspause machen, weil es ist zu viel Arbeit. Ja. Passt dann auch nicht ganz, meiner Meinung nach.
Nee, passt nicht. Sonst muss man hingehen und sagen, ich kann keine Pause nehmen, was kann ich tun, wenn man es selber nicht gelöst bekommt, ne? Und dann kann man auch Hilfe hoffentlich, kriegt man dann halt Hilfe.
Ja. Ja, Mandy, dann wären wir am Ende. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Haben wir eine gute Reflexion zu dem Thema, ne? Haben wir alles einmal durchleuchtet.
Aber alles haben wir durchleuchtet, danke.
Ja, sehr gerne.